SWR 2 Feature.
Gibt's da leckere Sandmaden und Ameisen, die im Feuer geknackt werden?
Man lässt sich vom Partner scheiden und nicht von den Kindern. Und wenn man sich darüber im Vorfeld nicht im Klaren ist, dann sollte man vielleicht keine Kinder in die Welt setzen.
Also, das ist so wie, die haben sich so ganz doll lieb und die wollen sozusagen immer beieinander sein.
Also das ist wie mögen, aber doller.
Und hält das dann für immer?
Bei manchen ja, bei manchen nein. Bei meisten nein.
20% aller Familien sind Alleinerziehende. 40% aller Hartz-IV-Bezieher sind Alleinerziehende und leben damit in Armut.
Wer da im Nachhinein versucht, am Kindesunterhalt zu sparen, qualifiziert sich noch im Nachhinein als Drecksack.
Leeres Konto.
Leeres Sparschwein.
Vom Kampf um den Kindesunterhalt.
Ein Feature von
Charlie Kowalczyk
und Marie von Kuck.
Mehr als jedes fünfte Kind wächst in Deutschland in Armut auf. Das sind 2,8 Millionen Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Das Armutsrisiko der Familien steigt mit der Anzahl von Kindern.
Das versteht ja bis heute auch keiner, warum Ehegattenunterhalt steuerlich absetzbar ist und Kindesunterhalt nicht.
Katja Keul, Bundestagsabgeordnete der Grünen.
Und jetzt stellt euch mal folgende Situation vor. 6 Personen in einer 3-Zimmer-Wohnung und somit hat man kein eigenes Zimmer, keine Privatsphäre. Es herrscht viel Lärm und somit gibt es auch keine Lernatmosphäre. Nachhilfe, wenn ich Nachhilfe in Anspruch nehmen wollte, das ging auch nicht, weil ich eben 4 Geschwister habe und das zu viele Menschen sind und nicht jeder was abkriegen kann. Und wo ist bitte die Chancengleichheit?
Weil ihr uns die Zukunft klaut. Wir sind hier, wir sind laut. Weil ihr uns die Zukunft klaut.
Nach einer Statistik des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung von 2014 zahlen die Hälfte der Trennungsväter ihren Kindern keinen Unterhalt. 25% nur unregelmäßig oder nicht vollständig. Das heißt, nur ein Viertel der Kinder bekommt das Geld, das ihnen zusteht. Wovon sollen diese Kinder leben? Solche Väter sind mitverantwortlich für die Kinderarmut in Deutschland.
Aber nicht nur solche Väter. Es können genauso gut die Mütter sein, die keinen Unterhalt zahlen.
Kindesunterhalt sind alle Eltern ihren Kindern gesetzlich schuldig. Trennen sie sich, leistet meist das Elternteil, bei dem das Kind lebt, seine Unterhaltspflicht durch die Erziehung und Pflege. Das andere Elternteil muss dann zahlen und alles ihm Zumutbare tun, um den Barunterhalt sicherzustellen. Unter Umständen auch eine Nebentätigkeit ausüben oder sein Vermögen einsetzen.
Meine Mutter hat gesagt, sie hat sich getrennt, weil sie alles macht für meinen Papa und er macht nichts für sie. Und dann hat sie sich einfach nur getrennt.
Kannst du es verstehen, ein bisschen?
Etwas, aber nicht so viel.
Und ist es schön, mit Mama alleine auch zu wohnen?
Ja, immer noch schön.
Ich habe immer gedacht, es wäre so schrecklich für die Kinder, wenn die Eltern sich streiten.
Ja. Ist ganz schrecklich.
Unterhaltspreller ist immer wieder ganz, ganz groß in der Presse. Und das Bild von Vätern ist nicht das positivste in Deutschland. Es sind die, die sich nicht kümmern, die der Mutter das auflasten, die sich nur um ihre Karriere kümmern, die mit Kindern sowieso nicht so gut umgehen können, die keinen Unterhalt zahlen und sich drücken. Das ist das Bild, was vorherrscht, was aber nicht der Realität entspricht.
Das ist Markus Witt, Vorsitzender des Vereins Väteraufbruch für Kinder. Väter haben sich in den letzten Jahren geändert. Viele empfinden diese Vorwürfe als destruktiv und verletzend.
Dass sich Leute das Leben nehmen. Das kommt öfter vor. Also auch, dass Leute einfach daran zerbrechen. An dieser Ungerechtigkeit, an der Hilflosigkeit, an der Sorge um ihre Kinder. Wut, Verzweiflung, die werden arbeitsunfähig. Das zerreißt einem das Herz.
Und das ist Thomas.
Wir haben so viel über Unterhalt gestritten. Sie hat, also meine Tochter hat gegen mich prozessiert. Also meine Ex-Frau hat mir permanent das Gefühl gegeben, dass ich keine Verantwortung übernehmen will, dass ich mich rausziehe. Also sie hat mir im Grunde genommen immer ein ganz schlechtes Gefühl gegeben. Das hat sie auch den Kindern kommuniziert. Ihr seid ihm nichts wert. Das ist hinterlistig, aber man hat keine Chance. Du kommst aus so einer Nummer eigentlich nicht mehr raus.
Seine Frau wollte ihn mit den beiden Töchtern verlassen. Die waren 8 und 6 und hat ihn einfach vor die Tür gesetzt.
Also die erste Aktion, nachdem ich ausgezogen war, war irgendwie die Düsseldorfer Tabelle in Kopie, wo ich nur sagen konnte, du kennst meine finanziellen Verhältnisse, die Düsseldorfer Tabelle, es ist absurd.
Die Düsseldorfer Tabelle ist eine Leitlinie für den zu zahlenden Unterhalt von Kindern. Sie enthält Empfehlungen für die verschiedenen Gehaltsgruppen. Der darin enthaltene Betrag für die Geringverdiener hat allerdings Gesetzeskraft. Das heißt, bei einem Nettoeinkommen bis zu 1.900 Euro muss man 2021 monatlich je nach Alter des Kindes 291 bis 462 Euro zahlen.
Thomas, bleiben 1.160 Euro zum Leben, mehr nicht.
Also ich konnte es nicht aufbringen und ich kenne ganz wenig Männer, die nach der Düsseldorfer Tabelle für 2 Kinder den vollen Unterhalt aufbringen können.
Nach der Düsseldorfer Tabelle von 2020 hätte Thomas für seine Töchter 644 Euro monatlich zahlen müssen. Mindestens.
Wie soll man damit 2 Kinder ernähren?
Wie soll man so viel Geld aufbringen?
Jetzt stellen wir uns mal vor, wir haben dort Eltern, die zusammenleben und die beide Jobs haben 10, 12 Euro Stundenlohn in der Richtung, vielleicht 14. Und die kommen zu zweit gerade so gut über die Runden. Mit einem Haushalt. Was passiert zwangsläufig, wenn diese Eltern sich trennen? Da ist nicht genügend Geld da, um beide Erwachsene und die Kinder zu versorgen in 2 Haushalten. Das muss zur Kinderarmut führen. Das geht gar nicht anders. Das ist nicht das Verschulden eines der beiden Elternteile, weil er nicht will, sondern es ist definitiv im Topf zu wenig Geld drin. Darunter leiden die Eltern, der Lebensstandard sinkt, darunter leidet auch das Kind.
Und Thomas will auch nicht nur Zahlvater sein. Er will sich um seine Kinder kümmern, an ihrem Leben teilnehmen. Das ist teuer. Zum Beispiel hat jede seiner Töchter auch bei ihm ein eigenes Zimmer.
Ob ich mich überhaupt nicht um mein Kind kümmere oder zu 40, 45%, macht keinen Unterschied. Ich zahle genau dasselbe. Die Erziehungsleistung des zweiten Elternteils wird dabei einfach nicht gewürdigt.
Wir haben uns damals auf eine Summe geeinigt, die ich zahlen konnte. Und sie war damit auch einverstanden bei den ersten Verhandlungen. Und sie hat aber nach 2 oder 3 Monaten mir dann zu verstehen gegeben, dass ihr das doch nicht reicht und dass sie jetzt zum Unterhaltsvorschussamt geht und Unterhaltsvorschuss beantragen wird.
Unterhaltsvorschuss ist eine Hilfe des Staates, wenn die Unterhaltspflichtigen das geforderte Minimum nicht aufbringen können. Er ist aber pro Kind etwa 100 Euro niedriger als der gesetzliche Mindestunterhalt. Trotzdem häufen sich dann beim Unterhaltspflichtigen Schulden an, denn er muss nun alles tun, um die volle Summe an den Staat zurückzuzahlen. Und die verjährt erst nach 30 Jahren.
Dann habe ich trotzdem immer weiter Unterhalt gezahlt, aber eben reduziert. Und ja, dann hat sie dagegen geklagt. Das ging so weit, dass ich dann irgendwann mal, als ich eine Veranstaltung hatte, eine Taschenpfändung auf dem Hals hatte. Das ist so skurril. Und meine Große, die stand in dem Moment gerade neben mir und wir haben gequatscht. Und da kommt eine Frau vom Finanzamt mit ihrem Ausweis und sagt so, schönen guten Tag, das ist eine Taschenpfändung. Und meine Tochter steht daneben.
Thomas musste sich sogar einen Anwalt nehmen, um vor Gericht sein Recht zu kriegen. Wieder Kosten.
Die haben meine Einkommensverhältnisse angesehen und haben gesagt, also das geht nur in dem Rahmen, wie er es gerade macht und mehr ist da nicht drin. Und genau, es gibt also keine weiteren Forderungen.
Und trotzdem lässt seine Ex-Frau ihn nicht in Ruhe.
Sie hat dann aber natürlich regelmäßig Einkommensverhältnisse, wollte sie nachgewiesen haben. Hat auch hier und da immer mal noch irgendwas geschrieben, von wegen ich würde irgendwie schwarz arbeiten und keine Ahnung. Ja, es standen auch komischerweise irgendwie vor nicht allzu langer Zeit mal Leute vom Zollamt Potsdam vor der Tür, die irgendwie einen Hinweis bekommen hätten, dass ich schwarz arbeiten würde, was sich auch in Luft aufgelöst hat.
Wir haben natürlich Fälle, wo der eine oder andere versucht, sich zu drücken. Das ist selten, weil die Möglichkeiten sind überschaubar. Sie haben ein Einkommen, das ist ersichtbar, es gibt Abzugspositionen und dann bleibt ein Betrag übrig. Und der ist an Unterhalt zu zahlen. Und wenn ich das denn nicht tue, dann gibt es ganz scharfe Mittel, nämlich dass das Gericht dann einen Beschluss erlässt. Dieser ist vollstreckbar mit Lohnpfändung, allem drum und dran. Wenn ich mich dem entziehe, ist eine Straftat, 171 Strafgesetzbuch, Verletzung der Unterhaltspflicht. Dafür kann ich ins Gefängnis kommen. Das heißt, der Schutz dessen, der ist schon sehr hoch. Und weswegen haben wir nicht viele Verurteilungen wegen Verletzung der Unterhaltspflicht? Weil dort ein Vorsatz sein müsste. Den gibt es kaum.
Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Markus Lenz. Ich bin geprüfter Privatermittler IHK und Geschäftsführer der gleichnamigen Detektei Lenz aus Frankfurt. Gehen Sie mal davon aus, dass in gut 70-75% aller Fälle sicherlich Einkommen anders dargestellt werden, als sie den Tatsachen entsprechen. Das ist auch unsere Erfahrung. In etwa 8 von 10 Fällen decken wir Unterhaltsbetrug auf. Also jemand, der keinen Kindesunterhalt zahlen möchte, hat zahlreiche Schlupflöcher. Kein Rechtssystem der Welt kann so sicher sein, dass es die eben generell alle schließt. Ich kann mein Vermögen auf die neue Partnerin überschreiben. Ich kann mich offiziell nur noch auf eine Halbtagsstelle setzen lassen und die andere Hälfte kann ich abrechnen lassen über meine neue Partnerin. Kann ich auf selbstständiger Basis abrechnen und. Mittel und Wege gibt's immer. Und wenn der Arbeitgeber das mitmacht oder gerade wenn man selbstständig ist, dann kann ich mich ganz wunderbar arm rechnen. Dann habe ich halt auf einmal so hohe Verluste und in Wirklichkeit habe ich eine neue Firma gegründet, über die die Umsätze laufen. Keine normale Person kann da so einfach dahinter kommen.
Allerdings ermittelt der Privatdetektiv auch in Fällen, in denen es die Mütter sind, die betrügen. Kriminelle Energie ist nicht an ein Geschlecht gebunden.
Ob Mutter oder Vater, in jedem Fall leiden die Kinder, wenn zu wenig Geld da ist. Wie in dieser Familie.
Schau mal, da kannst du reinreden, dann wird's aufgenommen.
Und später kann man das dann am Radio hören. Jetzt mal die Kopfhörer aufsetzen und mal reinreden, dann hörst du das, wie das ist, wie das klingt. Willst du mal probieren?
Ist ja witzig, oder?
Willst du mal probieren?
Hallo.
Hast du nicht gehört?
Das sind Sandra und Markus. Markus ist 8. Vom Vater leben sie getrennt. Und der trickst. Kaum war sein Sohn auf der Welt, ging er mit den Arbeitsstunden runter.
Das hat er sich schon ganz genau ausgerechnet, dass er dann so wenig verdient, dass er dann keinen Unterhalt zahlen muss. Zumindest hatte ich überhaupt null Chance. Das habe ich dann mit dem Sachbearbeiter vom Jobcenter auch durchgesprochen, wo ich die Grundsicherung bekommen habe. Und der hat auch gemeint, also der hat den ganzen Stapel von Fällen auf dem Tisch, hat er gesagt, genau dasselbe Problem hat er gemeint, Väter, die absichtlich nur noch Teilzeit arbeiten, damit sie keinen Unterhalt zahlen müssen.
Die Verantwortungslosigkeit dieses Vaters begann früh. Eigentlich war ausgemacht, dass er in Elternzeit geht und seinen kleinen Sohn betreut, damit Sandra weiter arbeiten kann.
Nach 2 Nächten hat er dann gemeint, zusammenziehen, das wäre nichts für ihn, weil es ist ihm zu stressig mit Kind, weil klar, der ist ja einmal in der Nacht aufgewacht oder zweimal und hatte Hunger. Und ich meine, das habe ich gemacht und nicht er. Aber er hat gemeint, nee, er muss ja schlafen können. Dafür hätte er aber halt wenigstens dann tagsüber da sein müssen, dass ich wenigstens arbeiten kann. Aber das hat er nicht verstanden, weil er hat wirklich gemeint, ich kann doch so wie früher arbeiten, weil das Kind, das würde doch nicht stören. Also warum ich mich jetzt da so anstelle und jetzt da nicht arbeite.
Letztlich beteiligt sich dieser Vater weder an der Betreuung noch an den Kosten. Er lässt Mutter und Kind allein mit dem Problem. Er zahlt nicht und Sandra muss schließlich beim Jugendamt den Unterhaltsvorschuss beantragen. Mutter und Kind haben jetzt nur das Elterngeld und den Unterhaltsvorschuss zum Leben. Im ersten Jahr sind das zusammen gerade mal 433 Euro pro Monat.
Eigentlich müsste das Amt bei diesem Kindsvater den Unterhalt eintreiben.
Das hat es versucht.
Die haben ihn immer wieder angeschrieben, dass er unterhaltspflichtig ist. Und man muss ja normalerweise seine Vermögenswerte angeben. Also was man verdient, was man besitzt. Und dementsprechend errechnet sich ja der Unterhalt. Und das hat er halt nicht gemacht. Er hat halt nie darauf reagiert.
Immer wieder schreibt das Jugendamt ihn an. Aber er antwortet nicht.
Mehr passiert nicht?
Mehr passiert nicht.
1,5 Jahre habe ich von meinen Ersparnissen gelebt, weil ich habe kein Geld mehr verdient. Und 1,5 Jahre später habe ich dann die Grundsicherung beantragt.
Grundsicherung, also Hartz IV, zahlt das Jobcenter. Das wird nun seinerseits aktiv, um Unterhaltszahlungen einzufordern.
Mein Name ist Cem Şahin. Ich bin der Leiter der Unterhaltsstelle im Jobcenter Kempten. Wir haben natürlich als Jobcenter die Verpflichtung auch, Unterhalt zu fordern für unsere Kunden. Das heißt, ab dem Zeitpunkt, wo die Frau bei uns, also ich sage immer Frau, weil es grundsätzlich eine Frau mit Kindern ist, ab dem Zeitpunkt, wo die bei uns den Antrag stellt, fängt unsere Zuständigkeit an, auch Unterhalt zu fordern.
Und was macht er, wenn jemand sich weigert, Angaben zu seinem Einkommen und Vermögen zu machen?
Wenn die Unterlagen nicht eingereicht werden, dann leiten wir ein Zwangsgeldverfahren ein mit einem Bußgeld von 500 Euro. Und in diesem Zwangsgeldverfahren kriegt die Person nochmals die Möglichkeit, Unterlagen einzureichen. Ich will ja wissen, wie viel kann er zahlen oder nicht. Also viele verstehen das immer falsch, aber da kann ja genauso rauskommen, nee, du musst nichts zahlen, weil du kein Geld hast. Aber erst mit dieser Prüfung kriegen wir das hin. Ja, und deswegen sind diese Unterlagen wirklich essentiell. Und wenn die nicht kommen, dann stehen wir wirklich schlecht da, weil wir gar nichts beurteilen können. Wenn dann nichts kommt, wird an Gerichtsvollzieher weitergeleitet.
Mal angenommen, er sitzt auch das aus, macht die Tür nicht auf, hat nichts zu pfänden und rückt seine Unterlagen trotzdem nicht raus.
Dann gehen wir den Weg mit Ersatzzwangshaft. Dann wird das so eingeleitet, auch ein Haftbefehl erstellt und durchgeführt.
Im Fall von Sandra hat das Verfahren immerhin dazu geführt, dass das Jugendamt einen Gerichtsprozess gegen Markus' Vater anstrengte und er schließlich zahlte.
Allerdings dauerte das alles mehr als 3 Jahre. Und in der Zwischenzeit ist Sandra total verarmt. Vor der Geburt von Markus hatte sie viel gearbeitet und sich eine schöne Summe für ihre Altersvorsorge angespart. Die ist jetzt weg. Denn auf Grundsicherung, also Hartz IV, hatte sie erst Anspruch, als ihre eigenen Mittel aufgebraucht waren. Ihr verlorenes Geld bekommt sie natürlich auch nach der Verurteilung ihres Ex-Partners nicht wieder. Und obwohl sie jetzt arbeitet, so viel sie irgend kann, sind sie und Markus bis heute auf aufstockende Hartz-IV-Leistungen angewiesen, weil ihre Einkünfte nicht zum Leben reichen. Sie sind und bleiben arm.
Aber schon öfters die Situation, gell? Beim Einkaufen muss ich das oft sagen, das geht jetzt nicht. Ja, es ist schon spezielle Sachen halt, wenn er irgendwie zum Beispiel Schokobons will, die ja teilweise über 3 Euro kosten oder so, das geht halt dann eben nicht.
Am liebsten würde ich, dass wir im Lotto gewinnen.
Im vergangenen Jahr waren mehr als die Hälfte der Familien, die Hartz IV bekommen, Alleinerziehende. Insgesamt bekam mehr als jeder dritte alleinerziehenden Haushalt Hartz IV. Darunter viele, obwohl sie erwerbstätig sind.
Und der Vater? Wie lebt er?
Er hat ja offiziell kein Auto. Obwohl er damals 2 angemeldete Autos hatte und 3 oder 4 Oldtimer sogar, die nicht angemeldet waren. Aber alle Autos laufen nicht auf seinen Namen. Und das ist halt das, wenn man jetzt natürlich die Vermögensaufstellung von ihm verlangt, dann hat er alles so getrickst, dass alles ihm nicht gehört.
Und auf die Frage, ob er neben seinem 20-Stunden-Job auch noch schwarz arbeitet, sagt sie:
Ich weiß es. Er hatte sogar damals schriftlich ans Gericht zugegeben, dass er noch nebenbei arbeitet. Da hat er ja sogar im Rahmen vom Umgangsrecht damals ans Gericht geschrieben, dass er ja noch zusätzlich arbeiten würde. Das war praktisch damals die Ausrede, dass er ja so wenig Zeit fürs Kind hat. Also da hat es dann praktisch in dem Zusammenhang hat es dann zugegeben. Aber wie gesagt, es hat halt auch niemanden interessiert dann, dass man deswegen ihn dann mal hätte packen können, dass er entweder mehr Kindesunterhalt bezahlt oder halt Betreuungsunterhalt oder so. Das hat keinen interessiert.
Ist das Prellen von Kindesunterhalt nur ein Kavaliersdelikt? Ich habe Birgit Niepmann angerufen. Sie ist Direktorin des Amtsgerichts Bonn und Vorsitzende der Unterhaltskommission des Deutschen Familiengerichtstags.
Man muss auch wirklich immer bei dem Ruf nach Strafbarkeit im Hinterkopf haben, dass das dem Kind überhaupt nichts nützt. Also für einen Wiederholungstäter ist ja durchaus auch eine Freiheitsstrafe möglich, wenn er vielleicht auch noch andere Delikte mal im Laufe seiner Lebens begangen hat. Das ist der Extremfall, aber dann sitzt er im Gefängnis. Wie soll er dem Kind dann Unterhalt sein? Natürlich, wenn Sie jetzt mal sehen, die Aufgaben vor der Polizei und Staatsanwaltschaft ansonsten stehen, dann will ich das durchaus nicht leugnen, dass man vielleicht gesagt wird, naja, also da setze ich jetzt nicht meinen ganzen Impetus, meine ganze Energie dran, jetzt das zu verfolgen, ne, sondern jetzt, um es mal ganz platt zu sagen, dann sind mir die Fälle des sexuellen Missbrauchs vielleicht wichtiger. Ne? Wenn man das im ganzen Kontext der Gesamtstrafbarkeit sieht, ist es sicherlich zwar kein Kavaliersdelikt, aber sicherlich es ist keine Schwerkriminalität.
Es ist also ein Unterschied, ob jemand eine Bank oder den Staat bestiehlt oder sein eigenes Kind.
Also wenn man erwischt wird und wenn es vor Gericht landet, sind die Strafen auch sehr hart. Die sind sehr ähnlich wie bei Steuerhinterziehung. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass man überhaupt vor Gericht landet und dass man erwischt wird, sind sehr gering. Und wenn man erwischt wird, hat man immer noch die Möglichkeit zu sagen, oh sorry, da habe ich mich verrechnet, ich zahle das jetzt nach.
Das ist Andreas Peichel, Leiter des IFO-Zentrums für Makroökonomik und Professor für Volkswirtschaftslehre an der Ludwig-Maximilian-Universität München. Er geht schon seit einiger Zeit der Frage nach, ob diese vielen nicht zahlenden Unterhaltspflichtigen nicht zahlen können oder nicht zahlen wollen.
Warum das so ist, da wissen wir halt relativ wenig dazu. Und dass wir so wenig wissen, liegt daran, dass es praktisch keine Daten gibt.
Eigentlich müsste die der Gesetzgeber erheben, aber offenbar fehlt da das nötige Interesse, so Professor Peichel.
Was man machen kann, ist über indirekte Methoden, sich da andere Datensätze anzuschauen und dann Rückschlüsse zu schließen.
Er arbeitet zum Beispiel mit Daten zum Einkommen von Männern bestimmter Altersgruppen, schaut sich die Einkommen von Vätern an, vergleicht die von Verheirateten mit denen Geschiedener und so weiter.
Wenn man das macht, dann legen die Daten nahe, dass es ein Großteil der Männer, die keinen Unterhalt zahlen, sich wahrscheinlich zumindest zu einem Teil leisten könnten.
Genauere Zahlen gibt es, wie gesagt, nicht.
Bist du oft bei Papa?
Nee, wenig. Immer nur ein Wochenende.
Und wenn jetzt du der absolute Oberbestimmer wärst, wenn du über deine Eltern bestimmen könntest, würdest du da irgendwas ändern?
Mm-mm. Außer, dass ich länger bei Papa bin. Da bin ich mehr in der Natur und da kann man auch mehr auf in den Wald gehen und so. Ich weiß ja, warum die nicht mehr sich zusammen sein wollen, weil die haben sich verstritten. Bei Erwachsenen bleibt es länger als bei Kindern. Die haben sich einmal erstritten und wollen nicht mehr zusammen arbeiten. Jetzt musste der aus meiner Sparbox so ein bisschen Geld holen.
Ist ja gemein.
Ja, bei Papa ist das öfter. Streiten sich oft. Weil bei uns im Kindergarten haben wir uns immer ja richtig steil gestritten und haben sofort uns nach 2 Stunden wieder vertragen.
Tatsächlich gibt es Fälle, in denen nachvollziehbar erscheint, wenn ein Elternteil den Unterhalt nicht zahlen will. Zum Beispiel, wenn es ein Kind nicht sehen darf oder wenn ihm das Kind durch den Partner entfremdet wird.
Das Argument wird oft angeführt, ist aber flach. Umgang hat mit Unterhalt nicht das Geringste zu tun. Der Unterhalt ist kein Eintrittsgeld ins Kinderzimmer. Die Unterhaltszahlungen brauchen Kinder zum Leben.
Das ist Steffen.
So, ja, jeder, der es ermöglichen kann, will natürlich für seine Kinder ein tolles Zimmer haben. Hier drin ist er aufgewachsen, schon als Baby war das sein Zimmer. Hier hat er seine ausziehbare Couch, damit auch Freunde hier schlafen können. Hier sind seine Kisten mit seinem Spielzeug, die Carrera-Bahn, die großen Lego-Bausteine, mittlerweile die kleinen Lego-Bausteine, die Kisten mit seinen ganzen Autos, sein Skateboard, seine Flugzeuge, Fußbälle. Alles ist hier und man traut sich auch nichts wegzuschmeißen oder zu entsorgen oder zu verändern, dass, wenn er denn mal kommt, trotzdem so sein Zimmer hat, so wie er es in Erinnerung hat.
Eigentlich hatten Steffen und seine Freundin beschlossen, das Sorgerecht für Milan zu teilen. Aber auf dem Jugendamt entschied sie sich dann ganz plötzlich um. Steffen konnte nichts dagegen tun, er hatte keinerlei Handhabe. Als er sein Sorgerecht dann schließlich gerichtlich einklagen wollte, war sie mit dem Kind weg.
Die Mutter hatte mir einfach eine Nachricht geschickt, ich bin jetzt nicht mehr in Berlin, ich bin umgezogen und das war's. Das war, glaube ich, der traurigste Moment in meinem Leben. Und seitdem, das ist jetzt 6 Jahre her, fahre ich denn diese Strecke 650 Kilometer jede Woche.
Und wieder 650 Kilometer zurück, wochenlang, jahrelang. Es sind nicht die einzigen Kosten.
Was hoch ist als Vater, sind die Anwaltskosten. Und dann ist man bei so einem Verfahren schnell mit mehreren 1.000 Euro dabei. Und wenn man jetzt noch diese immensen Fahrtkosten von 1.000 bis 1.500 Euro, sind das ungefähr im Monat, die ich habe, hinzurechnet, an den Unterhalt, dann ist es mehr, als ich netto zur Verfügung habe. Und das hat für mich bedeutet, dass ich meine Lebensversicherung verkauft habe.
Ich bin manchmal traurig, aber ich hab mich lange schon dran gewöhnt. Weil meine Mutter, die braucht meinen Vater, um andere Dinge zu machen, so wie den Tannenbaum hochschleppen und die Möbel runterschleppen. Also wir können jetzt einfach nicht aus dem Fenster schmeißen, weil dann landet entweder alles im Garten oder im Hinterhof.
Wie denkt ein Vater, der sich weigert, sein Kind zu ernähren? Wie lebt er damit? Es ist nicht so leicht, einen zu finden, der offen darüber spricht. Schließlich treffen wir auf Gero.
Und ich sage immer offen meine Meinung zu jedem, ob dem das passt oder nicht. Und deswegen kann ich auch hier ganz locker antworten, weil ich vor nichts Angst habe. Weder vor dem Gefängnis, noch vor dem Rechtsanwalt, noch für sonst was. Ich verteidige mich immer selber. Egal wie. Naja, was wird denn mit dem Geld gemacht, was ich der Frau gebe für das Kind? Es ist doch entscheidend, was damit gemacht wird. Wenn davon Zigaretten gekauft werden oder Alkohol oder es werden sinnlose Fahrten gemacht in irgendwelche Einrichtungszentren oder sonst was, was dem Kind überhaupt nicht bringt, dachte ich, dafür wirst du das Geld nie geben. Oder für eine Ernährung, die ich zu dem Zeitpunkt dann nicht mehr akzeptiert habe, wo ich wusste, wie Krankheiten entstehen. Weil eigentlich kann man sagen, fast alle Krankheiten sind, alle sind ernährungsbedingt. Und da dachte ich, ja, der Lukas wird so und so ernährt, dafür gibst du kein Geld.
Gero zahlt nicht. Auch nicht, weil er nicht mitreden kann, wofür der Unterhalt für seinen Sohn ausgegeben wird.
Und mir war dann aber eben auch klar, dass durch Geld nichts erreicht wird. Eher durch Liebe und durch Bildung. Statt diesen ganzen Unsinn, der überall angeboten wird und der schweineteuer ist. Oder in einen Saurierpark gehen, der Haufen Eintritt kostet, sondern in den Wald oder in den Bergsee baden. Oder was weiß ich, einen hohen Gipfel besteigen. Ja? Oder klettern gehen, solche kostenlosen Sportarten. Sind wir lieber als Kinder mit Geld zu unterstützen und davon wird dann irgendwelcher Mist gekauft. Allerdings, ich bin auch nicht der Vater, der nur ständig hinrennt und seinem Sohn auf den Geist geht. Wenn er nicht will und von sich aus, dann mache ich auch nichts und ich rufe auch nie an. Denn das muss ja von Herzen kommen, weil viele finden das dann als Gängelung. Und das muss man nicht haben. Und ich weiß ja erst da, wir sind ja geistig verbunden.
Gero wollte auch keine Bäume mehr fällen und keine Hecken mehr schneiden. Das seien ja auch fühlende Wesen und er könne das einfach nicht mehr mit seinem Gewissen vereinbaren, hat er mir gesagt. Deshalb habe er seine Arbeit als Stadtgärtner aufgeben müssen. Und ohne Einkommen konnte er seinem Sohn seit dessen 4. Lebensjahr keinen Unterhalt mehr zahlen. Dabei hätte er laut Gesetz seinen Job gar nicht kündigen dürfen, solange er unterhaltspflichtig ist.
Damals hatte ich noch, ich will nicht sagen Angst, aber ein sehr komisches Gefühl, weil immer dieses Schreiben kam, jedes Jahr hier, Sie müssen Ihre Vermögenssituation darstellen und. Ne? Und das nervt natürlich auch der ganze Bürokram. Und dann muss man alles vorweisen und das sind ja etliche Zettel, die man da kopieren muss und alles. Und das hat so genervt. Ach so, die Kontoauszüge noch und all diese Dinge. Sie hat diesen Unterhaltsvorschuss beantragt, damit sie, weil sie von mir nicht kriegte, damit sie was hat. Weil das war ja möglich. Ich weiß nicht, wie viel das war, ist ja auch egal. Und dadurch, ja, kriegten die mit, dass ich eben nicht zahle und dann hat sich das eben summiert und die haben das angerechnet. Und dann kriegte ich eben die Nachricht, 9.000 Euro Schulden.
An den Steuerzahler wird er das nicht zurückzahlen.
Nein, wovon denn? Er sagt, er habe nichts.
Andererseits ist gesetzlich geregelt, dass der Unterhaltsschuldner alles ihm Mögliche tun muss, um den Mindestunterhalt aufzubringen.
Wir können sie ja nicht am Schlawittchen packen und dann zu Aldi stecken, wo sie dann Kisten packen.
Nochmal Familienrichterin Niebmann, Direktorin des Amtsgerichts Bonn.
Wenn Unterhaltspflichtige nicht zahlen, können Alleinerziehende Unterhaltsvorschuss für ihre Kinder beim Jugendamt beantragen. Über 800.000 tun das. Kosten für den Staat über 2 Milliarden Euro jährlich.
Wir haben beim Bundesfamilienministerium nachgefragt, wie viele Schuldner den Vorschuss zurückzahlen. Die Antwort: 2019 wurden gerade mal 17% der Schulden an den Staat zurückgezahlt. Obwohl nach deren eigener Schätzung wahrscheinlich etwa doppelt so viele hätten zahlen können.
Immerhin lässt wenigstens der Staat die Kinder nicht im Stich.
Allerdings zahlt er beim Unterhaltsvorschuss nicht den Mindestunterhalt, den der Vater oder die Mutter zahlen müsste, sondern etwa 100 Euro weniger pro Kind. Und die Ärmsten der Armen, also die von Hartz IV abhängig sind, sehen von diesem Unterhaltsvorschuss gar nichts.
Cem Şahin vom Jobcenter Kempten erklärt, was passiert, wenn seine Behörde für ihre Kundinnen den Unterhalt eintreibt.
Wir haben natürlich als Jobcenter die Verpflichtung auch, Unterhalt zu fordern für unsere Kunden, die bei uns Antrag stellen.
Und nun kommt das Aber.
Aber bei uns ist es halt immer gedeckelt, immer nur bis zur Summe, wie wir auszahlen. Darüber hinaus nicht.
Das heißt, das Jobcenter fordert von einem Zahlungspflichtigen nie mehr ein, als es selbst als Hartz-IV-Satz zahlen muss, auch wenn der vom Jugendamt geforderte Unterhalt höher wäre.
Es werden also im Grunde Zahlungsverpflichtungen von einem zum anderen verschoben. Und die Betroffenen haben nichts von all dem.
Dabei könnte es sein, dass eine Familie vielleicht gar kein Hartz-IV mehr brauchen würde, wenn der Kindesunterhalt voll gezahlt würde. Und das Jobcenter selbst hätte dann auch weniger zu tun.
Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Lina.
Morgen, Max, und der Brunze mit?
Ja, klar.
Morgen,
Max. Morgen, Lukas. Morgen, Oliver.
Vor drei Jahren habe ich eine Woche lang mit Oliver und seinen drei Kindern, Lena, Leon und Lukas, verbracht. Für ein Radio-Feature. Nun bin ich noch einmal bei ihnen zu Besuch. Oliver ist alleinerziehend und arbeitslos.
Kannst du mir mal zeigen, so eine Abrechnung vom Arbeitslosengeld 2, wo dieser Unterhaltsvorschuss...
Ja, natürlich, muss man eben raussuchen.
Seine Ex-Frau ist selbst auf Grundsicherung angewiesen, kann also keinen Unterhalt für ihre Kinder zahlen. In Olivers Alltag geht es um jeden Cent.
Ja. Mhm. Unterhaltsvorschuss für die Kinder kriege ich 660 Euro insgesamt. Das sind also 220 Euro pro Kind. Dann kommt noch das Kindergeld dazu von 618 Euro insgesamt. Ist ein Zusammeneinkommen von 1.278 Euro im Monat für vier Personen. Also vom Jobcenter kriege ich knappe 100 Euro an Lebensunterhalt für uns vier. Das wird natürlich angerechnet und das ist natürlich eine Riesenfrechheit und Sauerei.
Oliver und seine drei Kinder haben insgesamt monatlich nur 1.378 Euro zum Leben. Also nicht mehr als die Grundsicherung. Das reicht natürlich hinten und vorne nicht.
Gibt es denn irgendwas, wo du sagst, oh, da hätte ich so eine Sehnsucht nach, das hätte ich so gerne?
Urlaub, weil wir fast noch nie zusammen Urlaub waren. Das ist manchmal doof, wenn man nicht genug Geld hat, dass man da nicht zusammen irgendwo hingehen kann und dann, das dann blöd ist. Dass meine Freunde dann im Kino sitzen und ich nicht.
Wo sind denn die Demonstrationen derjenigen, die keinen Unterhalt bekommen?
Birgit Niebmann, Richterin und Vorsitzende der Unterhaltskommission des Deutschen Familiengerichtstags, fragt sich, warum die Betroffenen sich nicht wehren. Auf der Demonstration gegen Kinderarmut in Berlin im Herbst 2020 waren etwa nur 100 Leute.
Leider wird ja die Diskussion ums Unterhaltsrecht wird ja in der Öffentlichkeit viel mehr von den Unterhaltsschuldnern geführt. Ne? Ich weiß, dass also bei den letzten Diskussionen gab es Proteste von Väterverbänden, die der Auffassung sind, sie müssten zu viel zahlen.
Hast du einen Papa?
Ja, weil ein Kind kann ja nur wegen einem Papa entstehen. Aber meine Mama hat sich von dem Papa ganz als ich noch klein war, getrennt, weil der immer rumgeschrien hat.
Es war sehr schwierig, alleinerziehende Frauen zum Interview zu treffen, obwohl sich zu Beginn unserer Recherchen so viele gemeldet hatten.
Wir haben Telefontermine vor 7 Uhr morgens vereinbart oder nach 22 Uhr. Die Mütter baten darum, eine Zeit zu finden, in der ihre Kinder nicht zuhören können. Manchmal gab es kurzfristige Absagen, weil ein Kind krank wurde.
Bei den zahlungspflichtigen Vätern klappte das alles sofort, reibungslos und unkompliziert.
Die alleinerziehenden Frauen sind am Rande ihrer Möglichkeiten. Sie müssen sich um das Geld zum Leben kümmern, arbeiten, den Haushalt erledigen und die Kinder versorgen. Ihr Terminkalender ist randvoll.
Das allein ist aber nicht der Grund für die schwierige Recherche. Oft wirken die Trennungsgeschichten nach. Da gibt es vielleicht ein schlechtes Gewissen gegenüber den Kindern oder Angst vor dem Ex. Ein Gefühl, zwischen allen Stühlen zu sitzen. So rief mich eine alleinerziehende Mutter an, kurz bevor ich einen Interviewtermin mit dem Vater ihrer Kinder vereinbaren wollte, und bat mich, ihn doch nicht zu befragen. Sie wolle das Verhältnis zu ihm nicht belasten. Ihre Kinder liebten ihren Vater, und diese Beziehung wolle sie nicht aufs Spiel setzen. Außerdem fürchte sie einen Streit mit ihren Kindern bei diesem Thema. Allerdings ärgert sie sich über ihren Ex-Partner, denn er könne leicht einen Job finden, um den Unterhalt für seine Kinder zu bezahlen. Er habe sich aber bewusst für ein bescheidenes Leben entschieden, während sie viel arbeiten müsse, um für sich und ihre Kinder sorgen zu können.
Der hat so eine Maschine, und dann macht man das Holz richtig glatt und dann kann man keine Splitter sich mehr anfangen.
Wer hat so eine Maschine?
Ja.
Wer hat die?
Mein Papa. Der hat sogar extra einen kleinen Schuppen, wo ganz viel Werkzeug drin ist. Ja, der kann auf jeden Fall gut Marderpfeile machen. Ein Fest haben, die Marderpfeile macht. Mit richtig guter Nase, mit Augen und mit Mund. Mein, der ist gar nichts geworden. Aber da war das Holz zu hart.
Warum aber ziehen diese Mütter so selten vor Gericht, um den Unterhalt bei ihren Ex-Partnern einzuklagen? Es geht schließlich um das Geld ihrer Kinder.
Weil dieses Thema gerade bei strittigen Trennungen eigentlich immer eine Eskalation auslöst.
Das ist Sibylle Möller, Vorsitzende der Mütterinitiative für Alleinerziehende, die MIAS.
Das heißt, wenn eine Mutter mit einem Mann zusammen Kinder hat, der ihr nicht wohlgesonnen ist, dann ist praktisch der Streit ums Geld der Tropfen auch auf den heißen Stein oder der bringt das Fass zum Überlaufen. Und bei uns sind viele Mütter, die deswegen keine Unterhaltsansprüche durchsetzen, weil sie Angst haben, dass der Vater der Kinder am anderen Ende austickt, wenn er die Unterhaltsforderung auf den Tisch bekommt.
Das ist die Geschichte von Dana. Sie hat ihren Ex nach der Trennung nie nach Kindesunterhalt gefragt. 2 Töchter hat sie mit ihm.
Mit diesem Mann kannst du nicht diskutieren. Es ist ein sehr aggressiver Mann. Dann ist es mir lieber zu schweigen und durchzukommen und alles in die Hand nehmen, als jetzt in Angst zu leben.
Und seit der Stärkung der Väterrechte hat er noch sehr viel effektivere Mittel, seiner Ex das Leben regelrecht zur Hölle zu machen. Der Vater von Sandras Kind, Markus, ist dafür ein Beispiel. Seit er den Unterhaltsprozess verloren hat und zahlen muss, zerrt er sie 1 bis 2 Mal im Jahr vor Gericht und strengt Umgangsverfahren an. Zuletzt sogar ein Sorgerechtsverfahren. Wohlgemerkt für ein Kind, um das er sich nie kümmern wollte, dem er noch nie etwas zum Geburtstag oder zu Weihnachten geschenkt hat.
In den letzten 9 Jahren haben die Umgangs- und Sorgerechtsstreitigkeiten an den deutschen Familiengerichten stark zugenommen. 2019 wurden etwa 208.000 davon ausgetragen. Dagegen haben sich die Unterhaltsverfahren im gleichen Zeitraum nahezu halbiert, auf rund 84.000.
Es ist kaum zu glauben, wie manch ein Elternteil dem Wunsch nach Schädigung des anderen Elternteils über das Wohl des eigenen Kindes stellt.
Stefan Heilmann ist Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht Frankfurt am Main.
Ich habe von Anfang an losgelassen. Ich habe es gewusst, dass ich das hinkriege. Wie, hatte ich keine Ahnung, keine Vorstellung.
Dana ist Erzieherin und macht immer wieder Zusatzausbildungen, um sich weiter fortzubilden. Seit der Trennung hat sie außerdem immer mehrere Nebenjobs, um sich und ihre beiden Mädchen durchzubringen.
Neben der Ausbildung habe ich immer diesen Hauswartsjob, was ich seit Ewigkeit mache. Und die Treppen putzen, Gartenarbeit. Am schlimmsten war es im Winter. Ich musste Schnee beseitigen im Winter. Um 5 Uhr morgens dann mit dem Besen raus und die ganze Ecke, weil ich hatte Pech, weil die Ecke ist ziemlich groß. Das war auch echt hart. Dann hat er keinen Unterhalt bezahlt, nein. Hat er gesagt, wozu soll ich es dir zahlen, damit du ein schönes Leben hast?
Seit etwa 10 Jahren ernährt sie ihre Familie allein. Inzwischen sind ihre Töchter 17 und 19 Jahre alt.
Dieser Spruch, naja, du wirst verhungern, wenn ich weg bin, das waren seine Worte, ja.
Aber er liebt seine Töchter. Das sagt er jedenfalls immer.
Der besucht uns auch so und kommt an die Tür und sagt, für euch lebe ich. Und dann frage ich mich immer, du kommst hier einmal im halben Jahr, kommst rein, siehst du die, sagst, ich liebe euch und für euch lebe ich. Das ist schon krass. Ich weiß nicht, in welche Welt er sich befindet.
Nino, Mama hat so viel zu tun. Naja, weil die jetzt ganz viele Schwierigkeiten mit ihrer Arbeit hat, weil das eine sie vielleicht nicht mehr schafft und das so ist immer und dann stressig.
Bertelsmann-Studie, Juli 2020. Die Entscheidung für ein Kind führt bei Frauen durchschnittlich zu finanziellen Einbußen von rund 40% im Vergleich zu Frauen ohne Kinder. Bei 3 oder 4 Kindern sogar bis zu 70%. Anders als für Frauen bedeuten Kinder für Männer keinen Einkommensverlust. Je nach Alter verdienen Väter sogar deutlich mehr als kinderlose Männer. Bis zum Jahr 2036 wird der Anteil der jeweils 67-jährigen alleinstehenden Frauen, deren Einkommen nicht fürs Leben reicht, stark steigen. Im Untersuchungsjahr 2016 waren 16,2% von staatlichen Leistungen abhängig. 2036 werden es der Prognose zufolge bereits 27,8% sein.
Also ich weiß, dass ich einen Mann finden werde, der mich wirklich liebt und nicht nur vor einiger Zeit. Und dann, da trennen wir uns und dann bin ich nur mit meinen Kindern und ja.
Ein Resümee der Bertelsmann Stiftung von 2020. Trotz der guten wirtschaftlichen Entwicklung und zahlreicher familienpolitischer Reformen verharrt die Kinder- und Jugendarmut seit Jahren auf demselben hohen Niveau.
Es sieht so aus, als würde ausgerechnet an Kindern in wirklich jedem Bereich gespart.
13% haben keinen ruhigen Ort zum Lernen. 24% haben keinen Computer mit Internet. 24% können sich keine neue Kleidung kaufen. 67% fahren nie in den Urlaub.
Sie werden um ihre grundlegendsten Rechte betrogen.
Sie sind seltener Mitglied in einem Verein, können oft nicht mit auf Klassenfahrt, erleben keinen Schulaustausch.
Und es wird ja schon so immer gesagt, es gibt zu wenig junge Leute in Deutschland und es gibt einen Mangel an Arbeitskräften. Und ich glaube, das ist auch in vielen akademischen Berufen teilweise so. Ich glaube, es fehlt an Ärzten. Es ist halt einfach eine vertane Chance, irgendwie den Leuten, die sozusagen als nächstes dran wären, der nächsten Generation die Möglichkeit zu geben, diese Berufe zu ergreifen.
Auch Luna bekam noch nie Unterhalt. Sie ist 17 Jahre alt.
Sie schämen sich oft, Freunde nach Hause einzuladen, schlagen Einladungen zum Geburtstag aus, weil sie kein Geschenk haben oder selbst keinen Geburtstag feiern können. werden häufiger ausgegrenzt und erleben Gewalt.
Bisher haben wir in unserer Verfassung ausschließlich verankert das Elternrecht. Das heißt, Eltern haben das Recht und die Pflicht, Sorge für die Kinder zu tragen. Und es ist von großer Bedeutung, dass das Grundrecht des Kindes, also diese eigene Rechtsposition des Kindes gegenüber dem Staat, gegebenenfalls auch gegenüber den Eltern in unserer Verfassung sichtbar wird.
Stefan Heilmann, Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht Frankfurt am Main. Das Grundrecht der Kinder in der Verfassung zu verankern. Eigentlich sollte das eine Selbstverständlichkeit sein.
Sie können nicht für die Zukunft sparen, haben damit weniger Handlungsperspektiven, sind häufiger von gesundheitlichen Beeinträchtigungen betroffen, leiden öfter unter sozialen und psychischen Belastungen, haben geringere Bildungschancen.
Ich wäre generell für eine Umverteilung. Eine Umverteilung zwischen Arm und Reich finde ich generell einfach gut. Egal, ob das ein Elternteil ist oder zwei, es gibt einfach Familien, die haben auch mit zwei Elternteilen Probleme. Ich habe eine Freundin, bei der hat ein Elternteil drei Jobs und das ist halt immer noch schwierig.
Sie wiederholen häufiger eine Klasse, erhalten bei gleichen Leistungen seltener eine Empfehlung für das Gymnasium, fühlen sich insgesamt weniger zugehörig in der Gesellschaft. Erleben in nahezu allen Lebensbereichen Einschränkungen aufgrund der Armut.
Was wir aber für die Kinder fordern, ist die Kindergrundsicherung. Das heißt, dass jedes Kind unabhängig davon, wie die Familiensituation ist, einen Beitrag bekommt, der mittlerweile bei 613 Euro, glaube ich, liegt. Und wir fordern als einziger Verband, dass das Einkommen der Kinder ist. Und damit wird es nicht versteuert. Und es darf nicht auf SGB-II-Leistungen angerechnet werden. Damit wären die Kinder tatsächlich aus der Armut raus.
Erika Bien. Sie war bis 2019 Vorsitzende des Verbandes Alleinerziehender Mütter und Väter.
Viele Politiker sagen ja, Kinder sind unser höchstes Gut. Und so müsste es eigentlich halt auch behandelt werden.
Leeres Konto.
Leeres Sparschwein.
Vom Kampf um den Kindesunterhalt.
Ein Feature von
Charlie Kowalczyk
und Marie von Kuck.
Die Sprecher waren
Susanna Fernandes-Genebra,
Boris Konieczny
und Lili Beck.
Ton und Technik Karl-Heinz Runde und Sabine Klunzinger.
Regie Felicitas Ott.
Redaktion Wolfram Wessels.
Produktion Südwestrundfunk mit dem Norddeutschen Rundfunk und dem Deutschlandfunk 2020.